Kürzlich zierte dieses Post-it die Samstagsausgabe der Tübinger Zeitung. Schatz, lass es uns heute tun, mit Herzchen aufgemalt und einem Pfeil, der auf die Rückseite des Post-it verweist. Was wohl meint die Botschaft? Welche Assoziation ruft sie beim Leser hervor? Lass es uns heute tun. Manche werden noch immer Sex im Kopf haben, wenn es um praktizierte Liebe heute geht. Weit gefehlt. Es geht darum, beim Modezinser ein Schnäppchen zu machen. Nochmals 20% auf alle reduzierten Artikel. Das ist die Liebesbotschaft mit Herzchen. Es gibt kaum ein Wort, das so häufig reklamiert und so unterschiedlich verstanden wird, wie das Wort Liebe. Alles wird aus Liebe getan. Wir geben uns das Ja-Wort zum gemeinsamen Leben, wir trösten weinende Kinder, wir begleiten Sterbende, wir halten Enttäuschungen aus. Aus Liebe schaffen wir neue Arbeitsplätze und ermöglichen Flüchtlingen eine Zuflucht. Aber auch dies gilt. Aus Liebe werden Kinder sexuell oder narzisstisch missbraucht. Aus Liebe zum Vaterland werden andere Menschen umgebracht. Aus Liebe zum wissenschaftlichen Fortschritt werden Tiere gequält, krank gemacht und getötet. Aus pädagogischer Liebe wird Ärgerliches ignoriert, wird alles nur toll gesehen, sodass die derart auf Händen getragenen keine Frustration mehr aushalten können. Und aus Liebe zu Deutschland werden jetzt die meisten Flüchtlinge als illegal angesehen und die Grenzen dicht gemacht. Eigentlich können Dinge nicht liebesfähig sein, schon gar nicht ein Bier. Das hindert die Menschen offensichtlich nicht daran, sich mit Bier Liebe antrinken zu wollen, sonst wäre solche Werbung nicht so erfolgreich. Liebe muss etwas sein, das ganz hoch im Kurs steht und zugleich die beliebteste Ausrede ist, wenn etwas schön geredet werden muss. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sich als liebesunfähig bekannt hätte und der nicht liebenswert sein wollte. Auch gibt es kaum eine so heftige Gegenwehr, als wenn man das, was ein Gegenüber oder auch eine ganze Gesellschaft als Liebe ansieht, in Abrede stellt. Welchen Stellenwert hat die Liebesfähigkeit im Leben des Menschen? Ist sie uns in die Wiege gelegt oder muss sie erst mühsam erlernt werden? Ist sie eine überlebenswichtige, angeborene Fähigkeit oder die größte aller Illusionen? Die unterschiedlichen Auffassungen von dem, was Philosophie und Theologie, aber auch Psychologie, Soziologie oder die Literaturwissenschaft bisher unter Liebe verstanden haben, ist nicht Gegenstand meines Beitrags. Unser Interesse hier richtet sich auf das Frommsche Verständnis von Liebe und auf die wissenschaftliche Begründung seines Verständnisses, die zwischenzeitlich möglich ist. Dass die Fähigkeit zu lieben kein Kulturprodukt ist und auch nicht erst entsteht, wenn auf die Befriedigung primitiver Triebe verzichtet wird, sondern dass Liebe eine ursprüngliche Fähigkeit des Menschen ist, die ihm als eine primäre Möglichkeit bereits in die Wiege gelegt wurde, ahnte Fromm bereits Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, als er die Erkenntnisse von Johann Jakob Bachofen zu matrizentrischen Kulturen erforschte. Hier wies erstmals ein Altertumsforscher darauf hin, dass es neben der meist sehr aggressiven, von Männern regierten Ethnien auch von Frauen und dem Prinzip der bedingungslosen mütterlichen Liebe geleitete Kulturen gab und auch noch vereinzelt gibt, die den patrizentrischen oft zeitlich vorausgingen. Für Fromm revolutionierten die Erkenntnisse Bachhofens zum Mutterrecht das Menschenbild und die Frage, welche Rolle Aggression und Liebesfähigkeit für das Gelingen des Menschen und die Entwicklung der Menschheit spielen. Inzwischen ist das Wissen um die Entwicklung der Menschheit und des einzelnen Menschen um vieles größer geworden. Dieser Wissenszuwachs bestätigt, dass die Entwicklung der Liebesfähigkeit eine primäre biologische Anlage ist und dass das Überhandnehmen destruktiver Tendenzen erst eine Folge der Behinderung oder Vereitelung dieser primären Tendenz zu lieben ist. Erich Fromm hat diese These bereits in seinem ersten Buch In die Furcht vor der Freiheit vertreten und davon gesprochen, dass Destruktivität das Ergebnis ungelebten Lebens ist. Unter welchen Voraussetzungen es zu einer solchen Vereitelung der Liebesfähigkeit und zu einer Umwandlung in Destruktivität und Gewalt kommt, hat Fromm dann später in dem 1973 erschienenen Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität beschrieben. In diesem Buch trug Fromm zugleich alle ihm verfügbaren wissenschaftlichen Daten zusammen, um gegen die These von Konrad Lorenz von der angeborenen Destruktivität des Menschen und gegen die Annahme Sigmund Freuds von der Gleichursprünglichkeit des Lebens und des Todestriebes, gegen diese die biologisch im Gehirn verankerte primäre Tendenz zur Entwicklung der Liebesfähigkeit unter Beweis zu stellen. Fündig wurde Fromm vor allem bei der Primatenforschung, bei den Forschungen zur Urgeschichte des Menschen, bei der vergleichenden Kulturanthropologie, bei der vergleichenden Verhaltensforschung, bei der Genforschung sowie bei der Ende der 60er Jahre immer bedeutsamer werdende Neurophysiologie, die damals noch unter der Bezeichnung Neurophysiologie firmierte. Hier war es vor allem die Forschungen des Neurobiologen Livingston, die Fromm beeindruckten. Denn, ich zitiere, Livingston steht auf dem Standpunkt, dass Kooperation, Glaube, gegenseitiges Vertrauen und Altruismus in die Struktur des Nervensystems eingebaut und von der inneren Befriedigung, die damit verbunden ist, angetrieben werden. Die innere Befriedigung bleibt keineswegs nur auf die Triebe beschränkt, soweit das Zitat. Inzwischen ist die Annahme, dass die Liebesfähigkeit des Menschen im Gehirn neurobiologisch verankert und mit den emotionalen Zentren des Gehirns fest verschaltet ist, sehr viel gründlicher erforscht worden. Seit der Entdeckung der Motivationszentren und den Erkenntnissen zur Funktion der Neurotransmitter oder des Neurotransmitters Dopamin vor allem im Zusammenhang mit liebevollen Handlungen und Vorstellungen sind es gerade die Biologen, die sich für die Liebe stark machen. Aber auch andere biologische Forschungszweige wie die Evolutionsbiologie und die Soziobiologie belegen den Stellenwert der Liebesfähigkeit, der Kooperationsfähigkeit und der Fähigkeit zu kooperativem, prosozialem und solidarischem Verhalten nicht nur für das Überleben der Spezies, sondern auch für das gesellschaftliche Zusammenleben und für das Wohlsein des Einzelnen. Bei Fromms eigener Theorie der Liebesfähigkeit gab es eine entscheidende Veränderung Anfang der 60er Jahre, also etwa 7 Jahre nach dem Erscheinen des Buches Die Kunst des Liebens. Hatte Fromm die Liebesfähigkeit bis dahin immer nur als ein Spezifikum des Menschen gesehen, kam ihm eines Nachts die Idee, dass die Liebesfähigkeit des Menschen sehr viel mehr als bisher angenommen mit der allem lebendigen, innewohnenden Tendenz zu tun hat, die jeweils angelegten Entwicklungsmöglichkeiten auch realisieren zu wollen. Fromm nannte diese die Beziehungsliebe, der Beziehungsliebe zugrunde liegende biologische Liebesfähigkeit, Biophilie, Liebe zum Leben. Aus heutiger Perspektive lässt sich sagen, dass Fromm mit dem Konzept der Biophilie sein psychologisches Verständnis von Liebe anschlussfähig machte zum heute favorisierten biologischen Verständnis von Liebe. Je mehr die übereinstimmenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zur biologisch fundierten Liebesfähigkeit des Menschen die Frommsche These stützen, nämlich dass der Mensch von Natur aus die primäre Tendenz hat, seine Liebesfähigkeit zu praktizieren und zur Entfaltung zu bringen, desto drängender wird natürlich die Frage, warum von dieser Liebesfähigkeit aufs Ganze gesehen beim Menschen so wenig spürbar ist. Angesichts der empirischen Befunde der Evolutions- und der Neurobiologie tut sich ein genuin psychologisches Denken heute schwer, noch Gehör zu finden. Dennoch sollte man vor lauter neurobiologischem Hurra die psychologische Theoriebildung nicht vernachlässigen. Viele Zusammenhänge sind so kompliziert, dass sie sich mit naturwissenschaftlichen Methoden überhaupt nicht oder derzeit noch nicht erklären, geschweige denn verstehen lassen. Dies betrifft zum Beispiel den offensichtlichen Unterschied zwischen dem Menschen und seine nächsten Verwandten bei den höheren Primaten. Diese haben durchaus Intelligenz, ein relativ gut ausgestaltetes Körperbewusstsein, verfügen über eine ziemlich differenzierte Affektausstattung, sind emotions- und leidensfähig und können bestens untereinander kommunizieren. Trotzdem können sie nicht sprechen. Sie bringen keine Gedichte zu Papier, bauen keine Flugzeuge und hören sich keine Konzerte an. Auch fehlen ihnen bestimmte Gedächtnisarten und kommen sie nicht auf die Idee, sich umzubringen. Im Unterschied zu Menschen empfinden sie auch keine Lust dabei, grausam zu sein oder etwas oder jemanden nur aus Lust am Töten umzubringen. Es gibt keinen Tatort, weder in der Realität noch im Fernsehen. Will man das, was die Spezies Mensch von den Primaten im guten wie im schlechten Sinne unterscheidet, auf einen Nenner bringen, dann lässt sich erstens sagen, dass nur der Mensch fähig ist, sich seiner selbst bewusst zu sein und sich und seine Lebensäußerungen zum Gegenstand des Interesses machen kann, weshalb er denken und selbst unsinnige Entscheidungen fällen kann. Zweitens lässt sich sagen, dass nur der Mensch über die Fähigkeit verfügt, sich unabhängig von sinnlicher Wahrnehmung und von Reizen, sich unabhängig davon Wirklichkeit vorstellen und auf vorgestellte Wirklichkeiten selbsttätig, das heißt aus eigenem Antrieb, aktiv und schöpferisch reagieren zu können. Dieser Besonderheit der Spezies Mensch wird der Mensch geistig, psychisch und körperlich nur dann gerecht, wenn er eigene Antriebskräfte entwickelt, mit denen er kognitiv, emotional und handelnd auf die Wirklichkeit, auf andere Menschen und auf sich selbst bezogen ist. Sein psychisches und neurobiologisches Grundproblem ist, dass er neue Bezogenheitsformen entwickeln muss, die seinen spezifischen Möglichkeiten entsprechen. Das ist der eigentliche Grund, warum Fromm Mitte der 30er Jahre die Idee Freuds, die psychischen Antriebskräfte und Leidenschaften aus dem Sexualtrieb oder aus einem angeborenen Lebens- und Todestrieb zu erklären, aufgegeben hat. Und die Freudsche Triebtheorie durch eine Bezogenheitstheorie ersetzte. Es geht nicht um Triebbefriedigung und Triebverzicht, sondern um die Frage der Art der Beziehung auf die Wirklichkeit, auf einzelne andere, auf die soziale Gruppe und auf sich selbst. Wobei das Bezogensein auf die soziale Gruppe bei Fromm ein eigenes menschliches Bedürfnis darstellt und nicht reduziert werden kann auf das Bezogensein auf einzelne andere. Die besondere Bezogenheitssituation des Menschen hat nach Fromm auch Auswirkungen auf die biologische Fähigkeit zu lieben und aggressiv zu sein. Hinsichtlich der angeborenen Aggressionsfähigkeit hat Fromm in seinem Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität gezeigt, aufgrund von welchen individuellen, aber auch ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen es beim Menschen neben der gutartigen Aggression, die im Dienste des Lebens und Überlebens steht, zu destruktiven psychischen Strukturbildungen oder wenn Sie so wollen, neuronalen Netzwerken kommen kann, bei denen der Mensch von einem permanenten Wunsch angetrieben wird, grausam zu sein und zu quälen. Also eine sadistische Destruktivität entwickelt. Auch die Lust am Töten, aus purem Spaß am Tod machen, die nekrophile Destruktivität, gibt es nur beim Menschen. Noch sehr viel differenzierter lässt sich nach Fromm zeigen, wie sich die angeborene Liebesfähigkeit durch das menschliche Selbstbewusstsein und durch das Vorstellungsvermögen weiterentwickeln kann, sodass Menschen auch geistige und kulturelle Dinge oder Fremdes lieben können oder zu verstehen imstande sind und sich in eine ihnen ganz fremde Befindlichkeit hineindenken oder gar einfühlen können, was eben mehr ist als die durch die Spiegelneuronen ermöglichte Empathie, zu der auch Primaten fähig sind. Eine der höchsten Liebesformen, zu der der Mensch fähig ist, ist das, was Fromm die direkte Begegnung nennt. Fromm beschreibt diese Liebe so, ich zitiere, es stellt sich ein Gefühl der Solidarität ein, wenn zwei Menschen zueinander sagen können oder auch nur einer zum anderen gerechtfertigterweise sagen kann, dies bist du und ich teile es mit dir. Dies ist ein unglaublich wichtiges Erlebnis, das Erleben ganz und gar zu lieben. Es ist das befriedigendste, wunderbarste und belebendste, die befriedigendste, wunderbarste und belebendste Erfahrung, die zwei Menschen machen können. In jeder Art von Beziehung sollte es um eine direkte Begegnung gehen. Der andere ist dann kein Ding da drüben mehr, das ich betrachte. Er stellt sich mir ganz und ich stelle mich ihm ganz und wir weichen uns nicht mehr aus. War auch ein Zitat. Die direkte Begegnung will mit den Gefühlen und Leidenschaften des anderen in Kontakt kommen, um ihn auf diese Weise ganzheitlich erleben zu können. Für diese Art direkter Begegnung mit dem anderen gibt es für Fromm ein eindeutiges Merkmal. Wer den anderen ganzheitlich erleben kann, hört zu urteilen auf. So sehr wir im Vollzug des Lebens und zur Sicherung unseres Überlebens immer gezwungen sind, darüber zu urteilen, was wir wollen und wogegen wir uns wehren, so gilt für die direkte Begegnung mit einem anderen, wenn man ihn wirklich sehen will, dass das Urteilen aufhört. Diese positive Möglichkeit, spezifisch menschliche Formen der Liebesfähigkeit zu entwickeln, stellt sich nicht zwangsläufig ein, sondern ist von vielen positiven individuellen und gesellschaftlichen Beziehungserfahrungen abhängig. Vor allem aber setzt sie die Bereitschaft voraus, die Liebesfähigkeit zu praktizieren. Wie für alle psychischen Strukturbildungen oder auch neuronale Netzwerke, gilt auch bei der Liebesfähigkeit use it or lose it. Manche werden sich schon lange fragen, was eigentlich bei Fromm die Erotik und das sexuelle Begehren mit Liebe zu tun haben. Da Liebe eine bestimmte Art des Bezogenseins kennzeichnet, entspringt die Fähigkeit zu Liebe dem psychischen Bedürfnis nach Bezogenheit und nicht dem körperlichen Paarungs- und Fortpflanzungsbedürfnis. Dass ähnlich wie das körperliche Bedürfnis zu essen oder zu trinken eine instinktive Triebqualität hat und gemäß einer eigenen Dynamik Befriedigung sucht. Nun geht sexuelles Begehren bei vielen Menschen tatsächlich mit der Fähigkeit einher, den Körper, ja manchmal auch die Persönlichkeit des oder der Begehrten wertzuschätzen, zu lieben. So kommt es, dass die Fähigkeit zur Liebe mit der Sexualität verbunden wird und als mit dem körperlichen sexuellen Bedürfnis einhergehend verstanden wird. Denn wer immer ein wenig Erfahrung sowohl mit seiner Sexualität als auch mit seiner Liebesfähigkeit gemacht hat, weiß, wie wenig zutreffend es ist, die Liebesfähigkeit des Menschen im Paarungsbedürfnis oder im sexuellen Begehren wurzeln zu lassen. Dennoch stimmt, dass sich die Liebesfähigkeit gern mit dem sexuellen Begehren paart, sodass die Sexualität der Liebesfähigkeit eine ungeahnte Leidenschaftlichkeit und ein ekstatisches Lusterleben zu verleihen vermag. So lieben zu können, ist tatsächlich so schön, doch es ist ein Trugschluss, dass deshalb die Fähigkeit zu lieben von der Sexualität abhänge. Die Liebesfähigkeit hängt vielmehr von individuellen und gesellschaftlichen Beziehungserfahrungen ab. Diese gemachten und aktuellen Beziehungserfahrungen können auch die Entwicklung und den Ausdruck der angeborenen Liebesfähigkeit behindern oder gar vereiteln. Meist ist es uns psychologisch ganz gut nachvollziehbar, welche individuellen Beziehungserfahrungen zu einer Hemmung der Liebesfähigkeit führen. Wie soll man vertrauen und lieben können, wenn entwertende und enttäuschende Beziehungserfahrungen einen auf Distanz gehen lassen müssen? Wie soll man jemanden lieben, wenn man sich bloßgestellt, gedemütigt oder lächerlich gemacht fühlt? Wie soll man den anderen wertschätzen und seine oder ihre Nähe suchen, wenn man an allem Unglück schuld ist und neidische, eifersüchtige, misstrauische Gefühle entgegengebracht bekommt? Dass solche Erfahrungen in der Kindheit zur Schwächung oder gar Verdrängung der Liebesfähigkeit führen können, ist ebenso plausibel, wie dass solche Erfahrungen aktuelle Beziehungen zum Fegefeuer, wenn nicht gar zur Hölle machen kann. Das, was Fromm vor allem interessiert, sind die gesellschaftlichen Beziehungserfahrungen und deren behindernde oder vereitelnde Wirkung bezüglich der Liebesfähigkeit. Dazu muss man wissen, dass nach Fromm jeder Mensch nicht nur das Bedürfnis befriedigen muss, auf einzelne andere Menschen bezogen zu sein, ich habe schon angedeutet, mit der gleichen Dringlichkeit muss er auch auf die Erfordernisse und Werte der gesellschaftlichen Gruppe bezogen sein, der er sich zugehörig fühlt. Wie kaum ein anderer Psychologe sieht Fromm den Menschen in dem Sinn als soziales Wesen, dass das Individuum sich einer Gruppe zugehörig fühlen muss und von einer sehr tiefreichenden Angst vor sozialer Isolation umgetrieben. Dieses bezogen sein müssen führt nach Fromm zu einer eigenen psychischen Strukturbildung oder, wenn man so will, zu einem eigenen neuronalen Netzwerk mit eigenen Verbindungen zu den Motivationszentren. Der psychologische Begriff hierfür heißt bei Fromm Gesellschaftscharakter oder Sozialcharakter. Damit ist eine eigene psychische Strukturbildung gemeint, die dafür verantwortlich ist, dass unser Denken, Fühlen und Handeln sich an dem orientiert, was für den Bestand einer bestimmten Gesellschaft oder Gruppe hilfreich ist. Die jeweils dominante Sozialcharakterorientierung lässt uns das mit Lust und Leidenschaftlichkeit erstreben, was wir zum Erhalt einer bestimmten Gesellschaft an Anpassungsleistungen zu erbringen haben. Und deshalb ist eben diese Karikatur, die Erich Fromm zeigen soll als Therapeuten und Analytiker, dass eben Fromm in erster Linie eben seinen amerikanischen Patienten als Amerikaner sieht und was alles damit an sozialem Paket mitgegeben ist. Für Fromm haben solche Charakterorientierungen eine starke Auswirkung auf die angeborene Aggressions- und Liebesfähigkeit. Sie führen nämlich zur Ausbildung von Bezogenheitsmustern, die zwar Liebe genannt werden, aber meist mit einer liebenden, urteilsfreien, verstehenden, fürsorglichen Erfahrung des Einsseins mit einem anderen Menschen ebenso wenig zu tun haben, wie mit dem liebenden Einsseins mit sich selbst oder mit seiner Arbeit, mit der Natur oder mit der Wirklichkeit. Die meisten gesellschaftlich erzeugten und geförderten Bezogenheitskräfte sind für die Entwicklung der dem Menschen möglichen Liebesfähigkeit nicht förderlich und führen, wie Fromm sagt, zu einer nicht produktiven Liebesfähigkeit. Sie fördern die Fähigkeit zur Unterwerfung oder sich gut zu verkaufen oder alles kontrollieren zu wollen oder sich großartig zu fühlen, doch nicht genug damit, dass sie in Wirklichkeit etwas Liebloses erstreben. Die jeweils dominante Sozialcharakterorientierung macht sich auch noch glauben, dass ihr Gehorsam oder ihr Erfolgstreben, ihr strotzendes Selbstbewusstsein oder ihr alles im Griff haben müssen, nur aus Liebe geschieht. Ich halte diese ernüchternde Erkenntnis Fromms zur Frage der Liebesfähigkeit für mindestens genauso wichtig wie seine zuvor skizzierte Liebestheorie, weshalb ich, statt auf die unterschiedlichen Objekte der Liebesfähigkeit einzugehen, wie Fromm dies in seinem Buch Die Kunst des Liebens tut, lieber verzichte und lieber ausführlicher auf die Frage der gesellschaftlich erzeugten Liebesverständnisse zu sprechen komme. Und dabei auch das gegenwärtig favorisierte Liebesverständnis streifen möchte, um ein wenig zur Kunst des Liebens heute beizutragen. Es geht im Folgenden nur um den einen Aspekt, wie sehr unsere Liebesfähigkeit durch die vorherrschende Sozialcharakterorientierung bestimmt ist. Wobei der Einzelne in seiner Liebesfähigkeit meist nicht nur von einer, sondern von mehreren Sozialcharakterorientierungen bestimmt wird und darüber hinaus auch noch von ganz individuellen Charakterbildungen, die völlig anderer Art sein können und deshalb zu inneren Konflikten führen. Dennoch gilt, dass die jeweils dominante Sozialcharakterorientierung nicht nur auf weiten Strecken unsere Liebesfähigkeit bestimmt, sondern auch das, was wir unter Liebe verstehen. Viele Partnerkonflikte entstehen dadurch, dass die Partner aufgrund verschiedener Sozialcharakterbildungen auch unterschiedliche Liebesstrebungen und Verständnisse von Liebe haben. Schließlich ist zu beachten, dass im Folgenden nur von solchen Liebesstrebungen und Verständnissen gesprochen wird, die gesellschaftlich erzeugt sind und also bei vielen Menschen in ihren Partnerbeziehungen nachweisbar sind oder auch waren. Ein erstes Liebesverständnis ist das Autoritäre. Autoritär organisierte Gesellschaften werden dadurch zusammengehalten, dass einer oder einige das Sagen haben, während die anderen zu gehorchen haben. Ein sadistisches Herrschaft ausüben und masochistisches Unterwürfigsein bestimmt auch die Partnerbeziehung. Eine weitere Besonderheit besteht in einer unverbrüchlichen, symbiotischen Abhängigkeit der Partner voneinander, bis dass der Tod euch scheidet. Unverbrüchlichkeit der Ehe und die eheliche Treue sind deshalb neben dem Bevormunden und Tonangeben und dem Gehorchen und sich Fügen die wichtigsten Werte. Eifersucht ist immer beim autoritären Charakter ein großes Thema. Autoritäre Beziehungsmuster betonen die Unterschiede und instrumentalisieren sie. Darum verbündet sich das Autoritäre gern mit der patriarchalen Vorherrschaft des Mannes. Er hat das Sagen, ist der Starke und der Hauptverdiener, während die Frau ihm zu Diensten zu sein hat, von Schuld- und Versagensgefühlen geplagt wird, sich um die Kinder und die Familie kümmert und auch sonst ein selbstloses und aufopferndes Kummerdasein in Ehrfurcht vor den Ansprüchen des Mannes zu führen hat. Auch soll sie ihm, ohne eigene Ansprüche an das Leben zu stellen, möglichst viele Kinder schenken. Die kurze Skizzierung des autoritären Liebesverständnisses mag manchen als eine Karikatur vorkommen. Sie ist aber eben keine Karikatur, sondern eine ziemlich zutreffende Beschreibung eines Liebesverständnisses, das einmal als ganz normal galt und als gottgewollt von den Kanzeln gepredigt wurde. Zugleich ist es ein gutes Beispiel, wie stark eine gesellschaftlich erzeugte Liebesfähigkeit und ein entsprechendes Liebesverständnis in das Liebesleben der Menschen hineinspielt und nur weil heute ganz andere Kräfte am Werk sind, kommt es uns als etwas Anormales vor. Auch beim zweiten, sozialcharakterologisch bestimmten Liebesverständnis, das Fromm beschrieben und vor allem beim Mittelschichtsbürgertum beobachtet hat, gehört für die meisten von uns dieses Liebesverständnis bereits der Vergangenheit an, nämlich das bürgerlich hortende Liebesverständnis. Wie die Bezeichnung hortend bereits nahelegt, wird Liebe vor allem als wechselseitiges Inbesitznehmen der Partner verstanden. Der andere wird geliebt, weil er sich als wertbeständig und zu mir oder mir gehörig erweist. Zu lieben äußert sich nicht im Geben, sondern im Vereinnahmen, im Sparen, im Aneignen und Anhäufen. Eigentum zu erwerben und sein eigenes Haus zu bauen, ist der Lebenssinn und das Liebesglück hortender Paare. Auch die eigenen Kinder werden als Eigentum gesehen, gefördert und in Anspruch genommen. Auffällig ist auch, dass hortende Liebende meist auch mit Gefühlen und Wertschätzungen zurückhaltend sind und geizen. Geiz ist deshalb das große Thema, ebenso der Neid gegenüber denen, die mehr haben, sowie das Misstrauen gegenüber anderen und die Angst vor anderen, dass sie einem etwas wegnehmen könnten. Deshalb hört bei hortenden Sozialcharakteren die Nächstenliebe auf, wenn Flüchtlinge unsere Wohlstandsfestung Europa oder Deutschland überfluten. Die Partnerbeziehung lebt davon, dass beide sich darauf verständigen können, dass alles gut ist, was zum eigenen gehört, was gemeinsam besessen wird und was wertbeständig ist. Während alles, was nicht zu uns gehört und also uns nicht gehört, feindlich und bedrohlich ist. Nachbarschaftskonflikte gehören deshalb ebenso zur Regel wie Erbschaftskonflikte. Die Liebe artikuliert sich oft mit einer Sammlerleidenschaft und in der Vorliebe für Possessivpronomina. Während zu geben und etwas oder jemanden loszulassen an Selbstaufgabe und Selbstverlust grenzt. Von ganz anderer Art ist das heute sicher am meisten verbreitete Liebesverständnis, das dem Marketingcharakter entspringt. Fromm hat diesen Sozialcharakter bereits 1947 in dem Buch Psychoanalyse und Ethik und dann noch einmal 1976 in Haben oder Sein beschrieben. Wie der Begriff Marketing andeutet, strebt diese Sozialcharakterorientierung vor allem danach, sich gut zu verkaufen und das Denken, Fühlen und Handeln an dem zu orientieren, wie etwas aussehen und verpackt sein muss, um es in einer wettbewerbsbasierten Marktwirtschaft erfolgreich an den Mann oder die Frau zu bringen. Die richtige Verkaufsstrategie, das Marketing, öffnet jeden Markt, selbst bei Bettlern, wie diese Karikatur zeigt. Der entscheidende Punkt ist nun, dass dies auch für den Umgang mit der eigenen Person und den eigenen Gefühlen und im Umgang mit anderen Menschen gilt. Wie kann ich mich erfolgreich machen und rüberbringen? Nicht wer und was ich bin, sondern wie ich mich verkaufen kann, ist entscheidend. Und dies eben auch im Liebesleben und in der Partnerschaft. Das A und O eines am Marketing orientierten Liebeslebens ist deshalb die Fähigkeit, Rollen spielen zu können, mit denen man ankommt. Man muss in die Rolle des Liebenden zu gehen imstande sein, und zwar relativ unabhängig von tatsächlichen Gefühlen eigener Zuneigung oder Liebe. Basis einer solchen Liebe ist die gegenseitige Bekundung, du bist okay. Wichtig ist der Anschein, die Performance, die erfolgreiche Verkörperung des Liebenden, eingeschlossen, dass man im Bett etwas bringt. Nicht minder wichtig ist das Werben mit Symbolisierungen der Liebe, also mit liebevollen Begrüßungen, mit Aufmerksamkeiten, mit Geschenken, mit zärtlichen Worten und so weiter. Solche Symbolisierungen ersetzen auf weiten Strecken den direkten Gefühlsausdruck, denn was man wirklich fühlt, lässt man lieber außen vor. Auch eignet sich nicht jeder zum Schauspieler. Nicht jeder schafft es, unabhängig von eigenen Gefühlen, den großen Liebhaber oder die große Liebhaberin zu spielen. Und noch etwas ist bei dem am Marketing orientierten Liebesverständnis ganz wichtig. Alle kritischen, konflikthaften, negativen Wahrnehmungen bei sich selbst und beim anderen sollen tunlichst als nicht zielführend, sprich nicht erfolgreich und liebensförderlich ausgeblendet werden. Nur positives Denken und Fühlen hält die Beziehung am Leben und belebt sie. Vermutlich wird die Mehrheit der hier Anwesenden mir zupflichten, ja, so gelingt Liebe heute. Sie sollten aber nicht vergessen, dass unsere Großmütter und Großväter genau das gleiche Gefühl hatten, als sie bei der Hochzeit hörten, die Frau solle dem Manne untertan sein, bis dass der Tod sie scheidet. An diesem Kontrast lässt sich eindrucksvoll zeigen, wie sehr gesellschaftlich erzeugte Liebesverständnisse variieren und uns zugleich glauben machen, dass heute normale sei die wahre Liebe. Bei der Marketingorientierung stimmt es eben nur, wenn man die wahre Liebe ohne H schreibt. Denn bei ihr wird Liebe wie etwas Gemachtes, wie ein Produkt, eine Ware begriffen. Das nun folgende Liebesverständnis, das Narzisstische, bringt heute immer mehr Menschen Freude und Leid zugleich. Die Beobachtung, dass der andere immer nur an sich denke und unendlich viel Aufmerksamkeit für sich brauche und einfordere, ist vielen von uns vertraut. Aber auch wenn es um den eigenen Narzissmus geht, steht man durchaus dazu, alle Aufmerksamkeit für sich zu brauchen. Versteht man mit Fromm unter Narzissmus die verzerrte Wahrnehmung und Überbewertung des eigenen Selbst oder seiner körperlichen, geistigen und psychischen Aspekte. Dann konzentriert sich das Interesse beim narzisstischen Bezogensein in erster Linie natürlich auf dieses eigene, meist grandiose Selbst und nicht auf einen anderen Menschen. Auch wenn es eigentlich keine narzisstische Liebe eines anderen Menschen gibt, weil die narzisstische Selbstbezogenheit kein wirkliches Interesse am anderen als anderen hat, so gibt es doch wichtige Abstufungen. Bei den leichteren Formen hat der andere durchaus eine bestimmte Bedeutung. Und selbst bei einem stark ausgeprägten Narzissmus gibt es die Möglichkeit einer intensiv als Liebe und Verliebtheit erlebten Paarbeziehung. Die häufigste Form narzisstischer Liebe ist die meist gegenseitige Verzweckung. Der andere wird als ein Aspekt und als Teil des eigenen verstanden, sodass die Zuneigung, das Interesse und die Liebe nur vordergründig dem anderen gilt, sondern wie ein Bumerang zum Liebenden zurückkehrt. Bei dieser selbstsüchtigen Form der Liebe wird das Interesse am anderen nur vorgetäuscht. In Wirklichkeit findet im Beziehungserleben permanent eine Entwertung statt, des anderen statt, weil spürbar wird, dass es dem so Liebenden doch immer nur um sich selbst geht, um seine Befriedigung, um die Bestätigung seiner Großartigkeit, um die Aufmerksamkeit für seine Leidenszustände. Sieht man noch mal genauer hin, was das scheinbare Interesse am anderen begründet, dann spürt der narzisstisch verzweckte Partner dort ein Interesse, wo er mit seinen Stärken den anderen spiegelt. Entweder spiegelt, sodass der narzisstisch Liebende sich selbst im anderen wiederfinden kann, oder wo der andere ihn ergänzt. Nun, letzteres könnte ja nach einer ganz echten Liebe aussehen. Denn echte Liebe schätzt den anderen in seinem Eigensein wert. Bei einer narzisstischen Liebe allerdings wird der Liebende über das, worin der andere ihn ergänzt, will der andere so darüber verfügen können, wie wenn es ein Teil von ihm selbst wäre. Genau darin zeigt sich das Narzisstische und die Verzweckung oder gar Vereinnahmung des anderen. Der andere muss willfährig sein, weshalb eine solche narzisstische Liebe in der Regel mit einer krankhaften Eifersucht einhergeht. Dass die Liebe zu einem anderen Menschen in Wirklichkeit eine narzisstische Verzweckung oder Vereinnahmung ist, zeigt sich meist daran, dass keine Kritik am Liebenden geübt werden darf und jede Infragestellung der Liebesbeziehung, etwa durch Ansprüche auf ein Eigenleben, die Beziehung gefährdet und in eine Krise bringt. Kommt es dabei zum Bruch, dann geht dieser mit massiven Entwertungen einher und die Trennung ist meist definitiv. Das Verbundensein-Wollen ohne Abgrenzung vom anderen, das für alle narzisstischen Liebesformen so typisch ist, äußert sich manchmal auch in einer großen Liebe. Die beiden sind ein Herz und eine Seele und natürlich auch ein Körper, aber in einer völligen Ununterschiedenheit. Wie bei einer wahrhaften Folie à deux erleben sie sich als die einzig wirklich Liebenden und schauen mit erhabenen Gefühlen auf die in ihren Augen liebesunfähige Umwelt herab. Gerade bei narzisstischen Liebesformen kommt es nicht selten vor, dass die Verliebtheit nur in der Fantasie gelebt wird, etwa in der vorgestellten Verschmelzung mit der angebeteten Person oder auch in der Verschmelzung mit dem Göttlichen in religiösen Liebesbeziehungen. Auch hier lässt sich das Narzisstische einer solchen Verliebtheit daran erkennen, ob alles, was außerhalb dieses Erfahrungsbereichs ist, entwertet wird. Kenner des Frommschen Werks wissen, was Fromm mit dem Begriff Nekrophilie meint. Dass sich Menschen in zunehmendem Maße von dem angezogen fühlen, was dinglich, was leblos, rein technisch, mechanisch, was kontrollierbar und berechenbar ist. Und alles zu meiden versuchen, was unberechenbar, was unsicher oder nur erfahrbar ist. Wie das für das Leben und das Lebendige gilt. Fromm führt diese vom Tode, Nekros ist das Tode, der Leichnam, für diese vom Toten angezogene Sozialcharakterorientierung auf die zunehmende Technisierung unseres Lebens zurück, die mithilfe der Digitalisierung jedes und alles innerhalb von Sekundenbruchteilen dinglich und berechenbar machen kann und verfügbar halten kann. Zweifellos schlägt sich die Erfordernis, alles berechnen und verdinglichen zu müssen, auch in der Liebesfähigkeit und darin wieder, was unter Liebe verstanden wird. Die nekrophile Liebesbeziehung zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es keine Überraschungen gibt und der Partner und die Partnerin berechenbar sind und bleiben. Dies äußert sich auch in dem, was als liebenswert angesehen wird. Es sind die zeitlosen Werte des anderen, die ihn attraktiv machen, weil man dann weiß, woran man ist und keine Katze im Sack kauft. Darum stehen Eigenschaften wie Intellektualität, Geistesschärfe, Sachlichkeit, Funktionalität, Kontrolliertheit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit ganz hoch im Kurs, während alles Lebendige, Unwägbare, Spontane, Gefühlshafte und Unberechenbare Sand im Getriebe ist und die Beziehung gefährdet. Eine solche Liebe funktioniert. Sie findet ihr Glück darin, dass alles wie bei einer Maschine abläuft. Das gilt für die tägliche Routine, den Abschiedskuss oder die Freizeitgestaltung ebenso wie für den Vollzug des Geschlechtsakts. Alles läuft nach Plan und ist eine Sache, die erledigt wird. Das Beziehungserleben und das Beziehungsleben wird geplant, organisiert und verwaltet. Überraschungen, spontane Gefühlsregungen, nicht geplante Körpernähe, ungewohnte Zärtlichkeit oder gar unvorhergesehene Lust auf Sex werden als bedrohlich erlebt und machen die Liebe unsicher. Alle bisher skizzierten, gesellschaftlich erzeugten Liebesverständnisse wurden von Fromm selbst als solche erkannt und sozialcharakterologisch beschrieben. Die Auswirkungen der digitalen Revolution hat Fromm nur noch ansatzweise miterlebt. Der Siegeszug der Digitalisierung, der elektronischen Medien und der Vernetzungstechnologie hat zu massiven Veränderungen nicht nur der Produktionsweise, sondern auch der Vergesellungsformen und der Lebenspraxis der vielen gemacht. Nicht umsonst haben Beck und Bernsheim von der Risikogesellschaft gesprochen. Sodass es in den letzten 30 Jahren zu einer neuen Sozialcharakterorientierung kam, die ich den ich-orientierten Charakter genannt habe. Dadurch, dass man heute an jedem Ort und zu jeder Zeit verbunden sein kann und Zugriff auf Informationen, Unterhaltung, Wissen, Waren, Filme, Musik und andere Menschen hat, entsteht der Eindruck, als gäbe es keine Grenzen mehr und könne man mit den neuen Techniken die Wirklichkeit um uns herum, aber auch die Wirklichkeit, die wir selbst sind, völlig neu und besser gestalten und erschaffen. Und selbst wenn man mit einer unerfreulichen Realität konfrontiert wird, gibt es die Möglichkeit, in virtuelle Welten auszuweichen. Grenzen beseitigen, Bindungen auflösen, Vorgaben und Maßgaben anderer aus der Welt schaffen und alles selbstbestimmt, neu und anders herstellen können, Das ist eine Grunderfahrung des gegenwärtigen Menschen, die sich psychologisch in einem deutlich erkennbaren Streben nach Entgrenzung und Entbindung von allem manifestiert, was sich der Selbstbestimmung in den Weg stellen könnte. Ich will selbst bestimmen können, wer ich bin, was ich tue, womit ich mich beschäftige, und zwar ohne Rücksicht auf irgendwelche Vorgaben der Natur, der Gesellschaft, der Familie, der Kirche und auch des Partners bzw. der Partnerin. Ich-Orientierte wollen ungebunden und bindungslos mit anderen selbstbestimmt verbunden sein. Das Streben nach Entgrenzung und Entbindung macht selbst vor der eigenen Persönlichkeit nicht Halt. Warum sollte man sich mit seinen bescheidenen Antriebskräften und Interessen abfinden müssen, wenn es tausend Möglichkeiten gibt, sich animieren und beleben zu lassen? Warum sollte man sich selbst und andere mit seinen oft wenig schmeichelhaften eigenen Gefühlen spüren wollen, wenn einem sehr viel attraktivere Gefühlserlebnisse zum Konsum angeboten werden und Emotionalisierung der große Verkaufsschlager ist? Überhaupt, sich nach anderen zu sehnen, sich auf sie zu freuen oder andere zu vermissen, Angst um sie zu haben oder sich selbst allein zu fühlen. All das, was wir spüren, wenn wir mit einem anderen Menschen mit eigenen emotionalen Kräften verbunden sind, zeigt doch nur, dass man mit Grenzen konfrontiert wird und sich abhängig erlebt. Warum sollte man also noch Beziehungen mit eigenen Gefühlskräften gestalten? An solche Grenzen kommt man vor allem, wenn es um negative Gefühle bei einem selbst oder auch bei anderen geht. Jedes eigene negative Gefühlserlebnis deshalb tabu. Die Lösung des ich-orientierten Menschen lautet, die eigenen emotionalen Bindungskräfte auszublenden und Gefühle in Beziehungen dadurch zu spüren, dass man die angebotenen Gefühle und Erlebniswelten mitfühlt, dann kann man die Gefühle aussuchen, die man miterleben will, ohne dass das Gefühlserleben etwas mit einem selbst zu tun haben muss. Entsprechend ist die Liebesfähigkeit und das Liebesverständnis bei ich-orientierten Partnern. Es zeichnet sich auf der Verhaltensebene durch besondere Stärken und besondere Schwächen aus. Um mit den Stärken zu beginnen. Entbundene Partner zeigen meist eine überdurchschnittliche Fähigkeit, fair und tolerant zu sein im Umgang miteinander. Sie können den anderen in dessen selbstbestimmten Anderssein gelten lassen. Auch sind sie kaum nachtragend, trauen niemandem nach, trennen sich problemlos und bleiben trotz des Scheiterns der Partnerschaft gute Freunde. Sexuell gilt es, sich frei zu fühlen und selbst zu verwirklichen. Jedes und alles ist erlaubt, auch die Enthaltsamkeit. Eifersucht gegenüber anderen Menschen ist meist kein Thema. Sie tritt eigentlich nur dann auf, wenn einer der Partner noch immer die Aufmerksamkeit oder Zuneigung des anderen spüren will und sich nicht damit abfinden kann, dass dieser immer nur mit seinem Handy beschäftigt ist. Um es etwas überspitzt zu sagen, entgrenzt liebende Partner fühlen sich am besten dadurch miteinander verbunden, dass beide mit ihrem Smartphone beschäftigt sind. Psychologisch gesehen findet eine einschneidende Veränderung statt. Statt mit eigenen Gefühlskräften Beziehungen zu pflegen, pflegen heute immer mehr Menschen Kontakte mit Hilfe von Kontaktmedien. Ohne Kontaktmedien erleben sie sich weitgehend liebesunfähig. Mit Hilfe der elektronischen Medien sind sie aber fähig, angebotene Liebesgefühle mitzufühlen und sich Leidenschaften sozusagen auszuborgen. So großzügig und tolerant das Verbundensein gelebt wird, so sehr wird alles gemieden, was Verbindlichkeit, was ein inneres Pflichtgefühl oder gar ein Angewiesensein bedeuten könnte. Treue gibt es meist nur projektorientiert, solange Neues geschaffen und in Erfahrung gebracht werden kann. Geradezu tabu sind aber Beziehungswünsche, aus denen sich Erwartungen der Verlässlichkeit und anhaltende Nähewünsche ergeben könnten. Sich fürs Leben zu binden oder sich gar auf eine Familiengründung einzulassen, ist zwar inzwischen nicht mehr mega-out, sondern wird zunehmend als Verbundenheit garantierende Institution wieder gesucht. Dies ändert aber nichts daran, dass eine Eheschließung ein höchst angstbesetzter Akt und Schritt ist, den man als solchen eben nicht spüren darf, zumindest die Angst nicht spüren darf, weshalb die Heirat dann kontraphobisch zum größten Event aller Zeiten hochstilisiert wird und mit allem Tamtam gefeiert wird. Die Ehescheidungsraten sind entsprechend hoch. Bezeichnenderweise gibt es rund um die Geburt des ersten Kindes die meisten Trennungen. Das Kind konfrontiert die Partner mit einem Verbindlichkeitsanspruch und mit Bindungsnotwendigkeiten, bei denen manche nur noch die Flucht nach vorne antreten können, um ihren Anspruch auf eine entbundene Liebesfähigkeit und eine grenzenlose Autonomie aufrechtzuerhalten. Und der Ehemann, der will es irgendwie in der Karikatur noch nicht kapiert haben. Trotz solcher bedenklicher Auswirkungen einer entbundenen Liebesbeziehung ist unzweifelhaft, dass die bei entgrenzten Menschen beobachtbare Liebesfähigkeit und das hierbei favorisierte Verständnis von Liebe eine gesellschaftlich akzeptierte, ja geförderte Art des Bezogenseins ist. Sie trägt zur Stabilität einer Gesellschaft bei, die sich anschickt, sämtliche Lebensbereiche zu flexibilisieren. Flexible Menschen gibt es nur, wenn Grenzen und Bindungen entgrenzt und entbunden werden und die Liebesfähigkeit diesen Erfordernissen gerecht wird. Ob eine derart entbundene Liebe auch zum Wohlsein des Menschen und zu einem gelingenden Zusammenleben beiträgt, ist bei der ich-orientierten Liebesfähigkeit ebenso fraglich wie bei den anderen hier skizzierten, gesellschaftlich erzeugten Liebesverständnissen. Fromm stellt diesen Liebesverständnissen die produktive Liebesfähigkeit gegenüber, die eine direkte, urteilsfreie Begegnung und das geistige und emotionale Erleben des Einsseins von zwei unterschiedlichen Menschen meint. Eine solche Liebesfähigkeit ist das Produkt der Aktivierung der eigenen, durchaus begrenzten geistigen, seelischen und körperlichen Fähigkeiten und nur behelfsweise mit dem Konsum medialer Gefühlsangebote zu erreichen. Allerdings möchte ich nicht ausschließen, dass die medial ermöglichte Liebesfähigkeit auch Potenziale enthält, die einem Psychologen alter Liebeschule noch nicht so recht erkennbar sind. Was Fromm über die produktive Liebe sagt, ist für Fromm persönlich das Ergebnis eines langen und zum Teil sehr schmerzvollen Lernprozesses gewesen, dem er sich zeitlebens ausgesetzt hat. Im Zentrum seiner Bemühungen lag die Selbstanalyse als einem lebenslangen Versuch, sich selbst in Gänze wahrzunehmen und spüren zu können. Er praktizierte sie täglich, um mit den eigenen Gefühlen und Strebungen verbunden zu sein und auf diese Weise seine Liebesfähigkeit weiterzuentwickeln. Wenn es deshalb Ihre Aufmerksamkeit noch zulässt, würde ich gerne abschließend noch von Fromms Erfahrungen mit seiner eigenen Liebesfähigkeit sprechen, wie sie sich aus der Biografie des als Einzelkind groß gewordenen Autors von der Kunst des Liebens erschließen lassen. Natürlich interessieren hier zunächst die frühen Bezugspersonen. Sein Vater Naphtali war im Jahr 1900, dem Geburtsjahr Fromms, 30 Jahre alt. Von Beruf war er Beerenweinhändler und eben kein jüdischer Theologe wie seine lange Reihe seiner Vorfahren. Eher ängstlich und stark an die Kleinfamilie gebunden, litt der Vater wegen seines Berufes unter Minderwertigkeitsgefühlen und setzte alle Hoffnungen auf seinen Sohn Erich, dass dieser die Reihe der Talmudgelehrten fortsetzen werde. Seine Liebe zum Sohn war eine Mischung aus zärtlicher Zuwendung und ängstlicher Fürsorglichkeit auf der einen Seite und einer hochambivalenten Idealisierung andererseits. Als Erich seine Soziologie-Doktorprüfung in Heidelberg machte mit 22 Jahren, kam der Vater nach Heidelberg, weil er glaubte, Erich würde sich umbringen, wenn er durch die Prüfung falle. Seine Mutter war 24 Jahre alt, als Erich geboren wurde. Sie kam aus keinem so frommen jüdischen Hause, galt in ihrer Verwandtschaft als lustige und gesellige Frau, die zugleich sehr bestimmend und tonangebend war. Für Letzteres spricht dieses Foto eine deutliche Sprache, bei dem die Mutter Erich mit ihrem rechten Arm fest an der Schulter greift und ihn an sich heran und unter ihren Busen drückt. Während sie ihren linken Arm in Siegerpose in ihre Hüfte stützt. Manchmal verraten Bilder, Fotos, um vieles mehr als ganze Biografien. Hier wird schon eine sehr zupackende und festhaltende Mutterliebe sichtbar, die es dem Sohn, zumal dem einzigen Kind, später nicht einfach gemacht hat, sich davon zu trennen. Was Erich Fromm aber noch intensiver prägte und später noch mehr zu schaffen machte, war das starke Idealisiertwerden durch seine Mutter. Für die Mutter war der Sohn ihr Ein und Alles. Auch dies wird anhand dieses Fotos sichtbar, wo die Mutter zwischen Vater und Sohn steht, sich mit ihrem Arm beim Sohn einhakt und ihn bewundert. Ja, Erich sollte ein großer Künstler und Wissenschaftler werden. Ein zweiter Paderewski. Paderewski war damals ein gefeierter Komponist, Pianist und auch vorübergehend polnischer Ministerpräsident 1919. Ein solcher sollte Erich werden. So viel Idealisierung schafft natürlich zunächst ein grandioses Selbstgefühl und denken Sie mal an Ihre Kinder und Kindeskinder und deren Überschätzung und eine auf der anderen Seite eine große Selbstsicherheit und ein großes Selbstbewusstsein. Allerdings bekommt man eine solche Selbstaufwertung meistens nicht umsonst. Sie ist an eine bewundernde Umgebung geknüpft und hat nicht eigentlich ihren Grund in einem autonomen und von anderen unabhängigen Selbstwert erleben. Tatsächlich hat Fromm lange damit gekämpft, von einer festhaltenden und ihn idealisierenden Mutterliebe loszukommen. Die eigene Liebesfähigkeit eines jungen Menschen ist im Allgemeinen stark von der durch Mutter und Vater erfahrenen Liebe geprägt, aber eben nicht nur. Das Streben nach Unabhängigkeit und Autonomie und eine eigene aktive, liebende Aktivität bestimmen jede psychische Entwicklung und Autonomie. Jede psychische Entwicklung von Anfang an mit. Mit dem Erwachsenwerden drückt sie sich in der Suche nach einem anderen Menschen aus, der andere Liebeserfahrungen möglich macht. Je nachdem, wie behindernd und die eigene Entwicklung störend sich dabei die Liebe von Mutter und Vater auswirken, führt eine solche Suche nach neuen und alternativen Liebeserfahrungen dann doch wieder zu den Menschen, in denen die bekannten elterlichen und in Fromms Fall auch spezifisch jüdischen Beziehungsmuster wiederkehren. Oft muss man eine ganze Reihe scheiternder Liebesbeziehungen durchleben, bis man bereit ist, im Partner nicht mehr unbewusst die in Wirklichkeit behindernde Liebe der Mutter oder des Vaters wiederzufinden. Solche Suchbewegungen und scheiternden Beziehungen lassen sich im Leben Fromms bis weit in die Lebensmitte nachzeichnen. Schneller zum Ziel kam Fromm hinsichtlich der ihn behindernden Vaterliebe. Hier suchte er sich bereits als Jugendlicher in Rabbiner Nehemia Nobel von der Frankfurter Synagoge am Börneplatz einen anderen, nämlich frommeren Vater, der allerdings bereits 1921 starb. Nobel folgte dann während Fromms Studium in Heidelberg ein chassidischer Talmudgelehrter namens Rabinkow, zu dem Fromm täglich zum Studium der religiösen Schriften ging, obwohl Fromm eigentlich an der Universität Soziologie studierte. Dieser Rabinkow entstammte einer intellektuellen Richtung des Chassidismus und förderte indirekt Fromms Absetzbewegungen von seiner Vaterreligion. Als Fromm Mitte der 20er Jahre schließlich mit Freuds Psychoanalyse vertraut wurde, vollzog er die Zurückweisung der Vaterliebe mit der Aufgabe der Vaterreligion. Er verstieß gegen die rituellen Gebote des Judentums, gab den Glauben an einen persönlichen Gott auf und wandte sich dem Buddhismus und der Religionskritik zu. Die Trennungsversuche von der ihn bewundernden Mutterliebe waren um vieles leidvoller. Nachdem er 1922 seine Verlobte an seinen Jugendfreund Leo Löwenthal abgeben musste, lernte er 1923 die 11 Jahre ältere Psychiatrin Frieda Reichmann kennen, die sich zur Psychoanalytikerin ausbilden ließ und mit Fromm in Heidelberg von 1924 bis 1928 ein Therapeutikum betrieb. Bei Frieda, auch auf der psychoanalytischen Couch liegend, verliebte er sich in sie und heiratete sie 1926 aus einer solchen therapeutischen Übertragungsliebe heraus. Zusammen mit ihr vollzog er 1926 den Schritt aus der Vaterreligion und wurde selbst Psychoanalytiker. Die Ehe allerdings war 1928 bereits an ihrem Ende, ohne dass sich Fromm von Frieda hätte trennen können. Als Fromm 1931 an offener Tuberkulose erkrankte und von allen persönlichen Kontakten abgeschnitten in Davos lebte, sagte der mit Frieda und Erich gut bekannte Psychosomatiker Georg Rodeck aus Baden-Baden zu ihm, er solle sich von Frieda trennen, denn seine Tuberkuloseerkrankung habe den unbewussten Sinn, von Frieda getrennt sein zu wollen. Ob eine solche Deutung stimmt oder nicht, mag dahingestellt sein. Sie sagt zumindest so viel, dass andere die Trennung von Frieda als notwendig erkannten. Fromm trennte sich dann faktisch von Frieda, als er so weit wieder gesund war, dass er 1934 in die Vereinigten Staaten ausreisen konnte und eine Beziehung zu einer um 15 Jahre älteren, zu der um 15 Jahre älteren Karen Horney einging, die zwar nie zur Heirat führte, aber doch sehr über das gemeinsame fachliche Interesse hinausging. Die Liaison mit Karen Horney währte bis 1941 und ging in einem heftigen Streit auseinander, der auch zu einer Spaltung der bisher gemeinsamen psychoanalytischen Gesellschaft führte. 1944 heiratete Fromm 44-jährig die gleichaltrige Henny Gurland, mit der er 1947 ein eigenes Haus in Bennington im Bundesstaat Vermont zu bauen begann. Endlich schien Fromm die Frau seines Lebens gefunden zu haben. Kaum waren sie in das neue Haus, neue gemeinsame Haus eingezogen, wurde Henny mit einer unerklärlichen arthritischen Erkrankung bettlägerig. Inzwischen war Fromm ein etablierter Wissenschaftler und Psychoanalytiker geworden und mit seinem Buch Die Furcht vor der Freiheit in den USA ein gefragter Autor und Redner. Er sagte alle Termine ab, um Henny zu pflegen und um sie nicht allein zu lassen. Die Schmerzen von Henny wurden immer unerträglicher, sodass nur noch Morphium ihr Leben etwas erträglicher machte. Bereits 1949 verbrachten sie 6 Wochen in Mexiko, dessen Klima sich auf Hennys Erkrankung lindernd auswirkte. 1950 siedelten sie deswegen, aber vermutlich auch, weil Fromm dort leichter an das dringend benötigte Morphium kam, ganz nach Mexiko über, um sich von dort aus eine neue Existenz aufzubauen. Doch Hennys Erkrankung vereitelte jeden Plan, seinen Lehraufträgen und Vortragseinladungen in den Vereinigten Staaten nachzukommen. Er konnte sie nicht mitnehmen und sie nicht allein lassen. Er liebte sie über alles und orientierte sein eigenes Leben ganz an der Fürsorge für sie, ohne dass sich dadurch das Leiden von Henny auch nur um einen Deut gebessert hätte. Im Juni 1952 fand er Henny tot im Bad vor. Fromm war am Ende mit seinen Liebesversuchen. Er spürte nur noch Scheitern, Ohnmacht und Verlassenheit. Psychoanalytische Ausbildungskandidaten, die damals zu ihm in Therapie kamen, wussten nicht, was tatsächlich geschehen war, berichteten aber, dass sie Fromm monatelang verändert vorfanden. Es war ein furchtbar leidvoller und mühsamer Weg, von einem Selbstbild loszukommen, das sich von Bewunderung und Idealisierung nährt und ihn zum Co-Abhängigen gemacht hat. Monate später fand Fromm wieder den Mut, eine neue Beziehung einzugehen. Erstmals war es eine Amerikanerin aus den Südstaaten, Alice Freeman, die zum dritten Mal ihren Mann durch Tod verloren hatte. Sie lebte mit diesem in Indien und kehrte nach dessen Tod zurück in die Vereinigten Staaten. Alice Freeman war völlig anders als alle Frauen, mit denen Fromm bisher zu tun hatte. Sie war sehr attraktiv, sehr sinnlich, ohne intellektuellen und beruflichen Ehrgeiz, aber doch eine ebenbürtige Gesprächspartnerin. Fromm verliebte sich in sie und heiratete sie im Dezember 1953. Sie zog zu ihm nach Mexiko, sie bauten ein Haus in Cuernavaca und sie begleitete ihn auf seinen vielen Vortragsreisen und bei seinen politischen Engagements in den USA, in der Anti-Atom- und in der Friedensbewegung. Die Liebeserfahrung mit ihr war es denn auch, die es ihm möglich machte, das Buch Die Kunst des Liebens zu schreiben, das von 1956 an zu einem Weltbestseller wurde. Ich selbst traf beide erstmals 1972, als sie dabei waren, von Mexiko in die Schweiz überzusiedeln. Ich habe damals 2 Menschen kennengelernt, er 72 Jahre alt, sie 70, seit bald 20 Jahren verheiratet, die sich mit großer Zuneigung, Zärtlichkeit, mit Respekt und Fürsorglichkeit begegneten, die so ganz verschieden waren und sich gegenseitig ihre Liebe in vielen Symbolen und Gesten ausdrückten. Was mich am meisten beeindruckte, war Fromms Bedürfnis, seiner Liebe Ausdruck zu geben. Und er kaum eine Möglichkeit ausließ, um Ennis seine Liebe zu zeigen. So war Ennis eine Langschläferin bis weit in den Vormittag hinein, während Fromm den Vormittag nutzte, um zu lesen und zu schreiben. So stand er vor ihr auf und hinterließ ihr eine kleine Liebesbotschaft, wie zum Beispiel diese. Im Rückblick kann man sicher sagen, dass es durch den Selbstmord von Henny und dem Durchleben des Scheiterns der bisherigen Liebesversuche eine Wende ins Produktive bei Fromms Liebesfähigkeit gab, sodass er die verändernde Kraft der Liebe in den Begegnungen mit sich und anderen spüren konnte. Tatsächlich berichten amerikanische und mexikanische Schülerinnen und Schüler, die Fromm in diesen Jahren erlebten, von einer Veränderung des Charakters von Fromm. Er habe seine arroganten Seiten verloren, sei nicht mehr so pushing, so fordernd gewesen. Vielmehr habe das Zusammensein mit ihm eine energetisierende Wirkung gehabt. Man habe ihn sehr direkt, auch direkt konfrontierend und doch zugleich sehr warmherzig erlebt. Der Rückblick auf Fromms eigenes Liebesleben ist unvollständig, solange man nur die Beziehungen zu den Frauen in seinem Leben im Blick hat. Eine mindestens genauso wichtige Frage ist die Liebe zu sich selbst und die direkte Begegnung mit den eigenen bewussten und vor allem unbewussten emotionalen Bindungskräften. Es war nicht die Hinwendung zum Zen-Buddhismus und in den letzten Jahren zum Buddhismus, wie manche Biografen behaupten, die Fromm veränderten, sondern die Selbstanalyse, die er seit den 40er Jahren bis zu seinem Tod im Jahr 1980 täglich mindestens eine Stunde lang praktizierte. Fromm praktizierte Meditations-, Atem- und Bewegungsübungen, die in den östlichen Religionen beheimatet sind, um sich von allem frei zu machen, das ihn an der direkten Beziehung mit sich selbst hindern könnte. Im Mittelpunkt seiner Übungen aber stand immer die Analyse seiner Träume und das Nachspüren von Gefühlen, die ihn beschäftigten. Die täglich geübte direkte Begegnung machte ihn vertraut mit dem Fremden im Eigenen. Die Selbstanalyse ließ ihn zugleich die verändernde Kraft der Liebe in der Beziehung zu sich selbst spüren. Dies blieb nicht ohne Folgen für die Liebe zu anderen. Denn durch die Selbstanalyse lernte er, das Fremde im anderen nicht mehr als fremd abwehren zu müssen. Die transformierende Kraft der Liebe wirkt sich also immer auf die Liebe zu sich selbst und auf die Liebe zu anderen aus. Es gibt zwei Fotos von Fromm, die ein Fotoreporter des Stern mit einer sogenannten Motorkamera im Abstand von etwa einer Sekunde gemacht hat. Und die Fromms Fähigkeit zur Selbstliebe und Nächstenliebe anschaulich macht. Ein Liedschlag lässt Fromm die Augen schließen und zeigt einen Menschen, der ganz bei sich ist. Sobald er die Augen aufmacht, springt sein Blick geradezu zum Betrachter herüber, um ganz beim anderen zu sein. Fromm spürte die besondere Kraft, die von der Liebesfähigkeit ausgeht, ganz unmittelbar. Weshalb er bereits 1956 am Ende von Die Kunst des Liebens schreibt, ich zitiere, wenn man von der Liebe spricht, dann ist das keine Predigt. Denn es geht dabei um das tiefste, realste Bedürfnis eines jeden menschlichen Wesens. Allerdings konstatiert er auch, dass dieses Bedürfnis gesellschaftlich ein völliges Schattendasein führt, weshalb an den gesellschaftlichen Bedingungen Kritik zu üben sei, die dafür verantwortlich sind, dass es zu keiner reifen Liebesfähigkeit kommt. Denn, ich zitiere Fromm, infantile Liebe folgt dem Prinzip, ich liebe, weil ich geliebt werde. Reife Liebe folgt dem Prinzip, ich werde geliebt, weil ich liebe. Unreife Liebe sagt, ich liebe dich, weil ich dich brauche. Reife Liebe sagt, ich brauche dich, weil ich dich liebe. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.